Deutsches Gesellschaftsrecht. Einführung. Unter dem Begriff Gesellschaftsrecht versteht man das Recht der privatrechtlichen Personenvereinigungen, die zur Erreichung eines bestimmten gemeinsamen Zweckes durch Rechtsgeschäft begründet werden. Gesellschaften sind somit Zusammenschlüsse mehrerer Personen zu einer gemeinschaftlichen Zweckverfolgung. Man unterscheidet im Gesellschaftsrecht verschiedene Arten von Gesellschaften. Die Arten von Gesellschaftstypen werden im Gesetz abschließend bestimmt. Daher spricht man auch vom Numerus Clausus der Gesellschaftsformen. Personen, die eine Gesellschaft gründen möchten, können daher keine neuen Gesellschaftsformen erfinden oder sich ausdenken, sondern müssen sich für ihre Zwecke der im Gesetz vorgesehenen Gesellschaftstypen bedienen. Die Einteilung der Gesellschaftsformen. Im deutschen Gesellschaftsrecht erfolgt die Einteilung der Gesellschaftsformen üblicherweise in zwei große Gruppen. Auf der einen Seite die Personengesellschaften und auf der anderen Seite die Körperschaften. Worin unterscheiden sich Körperschaften von den Personengesellschaften? Früher wurde diese Unterscheidung maßgeblich mit Hilfe der sogenannten Rechtsfähigkeit der Gesellschaften getroffen. Demnach waren rechtsfähig nur die Körperschaften, während die Personenvereinigungen keine eigene Rechtsfähigkeit besaßen. Seitdem der Bundesgerichtshof beginnend etwa im Jahre 2001 auch verschiedenen Personenvereinigungen zunächst eine Teilrechtsfähigkeit zugestand, taugt dieses Unterscheidungsmerkmal heute nicht mehr. Daher greift man heute im Wesentlichen auf die unterschiedlichen Haftungsverhältnisse für die Gesellschaftsverbindlichkeiten zurück. So ist bei den Körperschaften die Haftung gegenüber dritten Personen immer nur auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Wird zum Beispiel ein Vertrag zwischen einer dritten Person und der juristischen Person, der Körperschaft, abgeschlossen, so kann diese dritte Person für die Verbindlichkeiten aus dem Vertrag auch nur die Gesellschaft und ihr Vermögen in Anspruch nehmen, nicht dagegen die einzelnen Gesellschafter. Das ist bei den Personengesellschaften anders. Bei den Personengesellschaften haften die Gesellschafter persönlich mit ihrem gesamten Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, und zwar grundsätzlich auch unbeschränkt mit ihrem gesamten Vermögen. Eine Ausnahme bilden hier allerdings die Kommanditisten der Kommanditgesellschaft. Ihre Haftung ist beschränkt auf ihre Kommanditeinlage. Schließt beispielsweise eine dritte Person mit einer offenen Handelsgesellschaft einen Kaufvertrag ab und zahlt die offene Handelsgesellschaft den Kaufpreis anschließend nicht, so kann die dritte Person einen der Gesellschafter auch persönlich in Anspruch nehmen und in sein privates Vermögen die Zwangsvollstreckung betreiben. Die Körperschaften und die Personengesellschaften unterscheiden sich auch grundlegend in den Bereichen der Geschäftsführung und der Vertretung. Diese Aufgaben werden in der Personengesellschaft stets von den Gesellschaftern selbst wahrgenommen. Man spricht daher auch von der sogenannten Selbstorganschaft. Bei den Körperschaften dagegen besteht eine Trennung zwischen den Mitgliedern der Körperschaft einerseits und den Geschäftsführungs- bzw. Vertretungsorganen andererseits. Man spricht daher von Fremdorganschaft, weil die Geschäftsführung und Vertretung durch besondere Organe wie den Vorstand der Aktiengesellschaft oder in bestimmten Fällen auch den Aufsichtsrat oder bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch den Geschäftsführer wahrgenommen wird. Die wichtigsten Gesellschaftsformen sind in einer Übersicht zusammengestellt. Diese Übersicht wird im Einzelnen erläutert. Wenden wir uns zunächst den Körperschaften zu. Die Grundform der Körperschaften ist der im bürgerlichen Gesetzbuch geregelte Verein. Für ihn gelten die Vorschriften der Paragraphen 21 fortfolgende BGB. Die körperschaftliche Organisation des Vereins zeigt sich an drei besonderen Merkmalen. Zum einen erhält der Verein einen Gesamtnamen. Zum anderen wird er durch den Vorstand vertreten. Es handelt sich also um eine Fremdorganschaft. Und zum dritten ist der Verein unabhängig von dem Bestand seiner Mitglieder. Das bedeutet, dass der Verein grundsätzlich unverändert als Person fortbesteht, auch wenn einzelne Mitglieder ausscheiden oder neue Mitglieder hinzukommen. Der Verein besteht aus zwei Organen. Es handelt sich dabei zum einen um die Mitgliederversammlung und zum anderen um den Vorstand. Die Mitgliederversammlung gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, dort ihr Stimmrecht wahrzunehmen. In der Mitgliederversammlung findet die Willensbildung des Vereins statt. Wichtigste Aufgabe ist die Bestellung und die Abberufung des Vereinsvorstandes. Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand auch Weisungen erteilen. Der Vorstand selbst kann aus mehreren Personen bestehen. Seine Aufgabe ist es, den Verein nach außen handlungsfähig zu machen und Erklärungen für den Verein abzugeben. Ein Verein erlangt seine Rechtsfähigkeit in der Regel durch Eintragung in das Vereinsregister. Die nicht rechtsfähigen Vereine sind für das Gesellschaftsrecht nicht von herausragender Bedeutung. Bei den rechtsfähigen Vereinen sind zum einen die Wirtschaftsvereine und die nichtwirtschaftlichen Vereine zu unterscheiden. Die nichtwirtschaftlichen Vereine begegnen uns in der Regel als Sportvereine, Fördervereine oder karitativer Vereine, weil sie in der Regel kulturelle, sportliche oder soziale Zwecke verfolgen. Das bürgerliche Gesetzbuch kennt theoretisch auch die rechtsfähigen Wirtschaftsvereine. Diese bedürfen zu ihrer Rechtsfähigkeit nicht der Eintragung ins Vereinsregister, sondern einer staatlichen Verleihung. Sie kommen nur äußerst selten vor, weil sich unternehmerisch tätig werdende Personenvereinigungen grundsätzlich der dafür vom Gesetz vorgesehenen Rechtsformen bedienen sollen. Der Grund dafür ist, dass für diese gesetzlich vorgesehenen Rechtsformen strengere Vorschriften für den Gläubigerschutz gelten. Die rechtsfähigen wirtschaftlich tätigen Vereine werden daher in der Regel in Form einer Aktiengesellschaft oder in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH, geführt. Wenden wir uns nun in den in der Wirtschaftspraxis in Deutschland wichtigen Kapitalgesellschaftsformen zu. Es handelt sich hierbei um die Aktiengesellschaft einerseits und um die GmbH andererseits. Beginnen wir mit der Aktiengesellschaft. Wie wir bereits gehört haben, Ist die Aktiengesellschaft eine Körperschaft und gehört damit systematisch zu den Vereinen? Das bedeutet, dass für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen haftet, nicht etwa die Aktionäre als Anteilseigner persönlich. Die Aktiengesellschaft erhält ihr Kapital von den Aktionären. Sie stellt sich somit als Kapitalsammelstelle dar. Geleitet wird sie vom Vorstand, der meist über eine entsprechende Kompetenz für den Unternehmenszweck der Aktiengesellschaft verfügt. Die Aktionäre riskieren im schlimmsten Fall den Verlust des von ihnen eingebrachten Kapitals. Die Aktien sind grundsätzlich an den Wertpapierbörsen handelbar. Sie können also in der Regel problemlos von einem Aktionär auf den anderen übertragen werden. Die Aktiengesellschaft erfordert ein Mindestkapital von 50.000 Euro. Die wirtschaftliche Bedeutung der Aktiengesellschaft als Gesellschaftsform ist in Deutschland im Vergleich zur GmbH eher gering. Das Verhältnis zwischen Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist etwa 1 zu 185. Inzwischen gibt es in Deutschland auch die sogenannte kleine Aktiengesellschaft, die allerdings nichts mit der Größe des Unternehmens zu tun hat. Kleine AGs sind vielmehr solche mit einem recht eingeschränkten Aktionärskreis. Für sie gelten insbesondere erleichterte Vorschriften für eine vereinfachte Hauptversammlung. Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ist zu vergleichen mit der Mitgliederversammlung des Vereins. Sie ist also das Willensbildungsorgan. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Hauptversammlung ist die Wahl und die Abberufung des Aufsichtsrates, eines weiteren Organs jeder Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaften verfügen also über drei Organe, nämlich über die Hauptversammlung, den Vorstand und den Aufsichtsrat. Die Aufgabe des Aufsichtsrats besteht zum einen in der Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, zum anderen aber auch in der Überwachung der Geschäftsführung durch den Vorstand. Damit korrespondiert eine Verpflichtung des Vorstands zum Bericht gegenüber dem Aufsichtsrat. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haften bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung ihrer Aufgaben, ebenso wie der Vorstand, der Gesellschaft gegenüber auf Schadensersatz. Über den Aufsichtsrat findet auch die gesetzlich vorgesehene Mitbestimmung der Arbeitnehmer statt. Je nach Art der Mitbestimmung übernehmen die Arbeitnehmervertreter ein Drittel oder ein Halb der Aufsichtsratsposten. Wie wir bereits gehört haben, leitet der Vorstand die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Vorstand unterliegt keinem Weisungsrecht der Aktionäre. Nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 muss bei Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Arbeitnehmern ein Vorstandsmitglied von der Arbeitnehmerseite gestellt werden. Man nennt dieses Vorstandsmitglied den Arbeitsdirektor. Bei fehlerhafter Geschäftsführung haftet der Vorstand gegenüber der Aktiengesellschaft auf Schadensersatz. In einer solchen Auseinandersetzung wird die Aktiengesellschaft dann nicht durch den Vorstand, sondern durch den Aufsichtsrat vertreten. Bemerkenswert sind die Regelungen zur Finanzverfassung der Aktiengesellschaft. Für die Erhaltung des gesamten Grundkapitals enthält das Aktiengesetz sehr strenge Regelungen, die es in dieser Form bei den Personengesellschaften und auch bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht gibt. So müssen beispielsweise die Aktionäre das Grundkapital uneingeschränkt einzahlen und es zur freien Verfügung des Vorstands stellen. Möglich, aber eben sehr problematisch sind sogenannte Sacheinlagen, also die zur Verfügungstellung von Immobilien oder Gegenständen. Liegt der Wert dieser Sacheinlage unterhalb des angenommenen Wertes, so muss der Differenzbetrag nachgezahlt werden. Zu beachten ist auch der Grundsatz der strengen Kapitalbindung. Das bedeutet, dass die Einlagen den Aktionären nicht zurückgezahlt werden dürfen. Sie erhalten auch keine festen Zinsversprechen, sondern haben lediglich Anspruch auf den bilanziellen Gewinn der Aktiengesellschaft. Bedenklich sind insofern Austauschgeschäfte zwischen Aktionären und der Aktiengesellschaft. Stehen sie nicht in einem ausgewogenen Gleichgewicht zueinander, besteht die Gefahr der Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung, die verboten ist. In der Konsequenz bedeutet das für den Aktionär, dass er eine Rückzahlungsverpflichtung hat. Das Gesetz sieht für die Aktiengesellschaften die Möglichkeit der Veränderung ihres Kapitals vor. Denkbar sind sowohl eine Kapitalerhöhung als auch eine Kapitalherabsetzung. Im weitesten Sinne zum Aktiengesellschaftsrecht ist auch die Europäische Aktiengesellschaft, die SE, zu zählen. Sie ist eine supranationale Rechtsform und beruht auf der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft und gilt seit dem 8.10.2004. Die Europäische Aktiengesellschaft ist auf die Beteiligung von Gesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten ausgerichtet. Ihre Begründung ist daher nur grenzüberschreitend möglich und Gründer können natürliche Personen nicht sein. Sie wird in Zukunft sicherlich an Bedeutung gewinnen. Wenden wir uns nun der zweiten großen Gruppe der Kapitalgesellschaften zu, nämlich der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der GmbH. Auch sie entsteht als selbstständige juristische Person mit der Eintragung im Handelsregister. Auch ihre Haftung ist grundsätzlich beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. Die GmbH kann auch aus einem einzigen Gesellschafter bestehen, der auch zugleich Geschäftsführer der GmbH ist. Dann führt diese Gesellschaftsform zu einer tatsächlichen Haftungsbeschränkung des eigentlich als Alleinunternehmer tätigen Wirtschaftsteilnehmers. Die Gründung der GmbH erfolgt durch einen Gesellschaftsvertrag, der notariell beurkundet werden muss und folgenden Mindestinhalt hat. Firma und Sitz der Gesellschaft müssen geregelt sein, ebenso der Gegenstand des Unternehmens und der Betrag des Stammkapitals. Schließlich muss festgehalten werden, welchen Betrag jeder Gesellschafter auf das Stammkapital zu leisten hat. Man nennt dies die Stammeinlage. Wie bei allen anderen Gesellschaftsformen auch, muss in dem Namen der Gesellschaft, also in der Firma, die Gesellschaftsform angegeben sein, muss also den Zusatz GmbH oder AG oder KG oder ähnliches enthalten. Die GmbH ist ähnlich strukturiert wie die Aktiengesellschaft. Die Gesellschafter stellen das Kapital zur Verfügung und können an der Gesellschafterversammlung teilnehmen. Die Gesellschafterversammlung bestellt den Geschäftsführer. Sie ist ihm gegenüber auch zu Weisungen befugt. Insofern unterscheidet sich die GmbH schon deutlich von der Aktiengesellschaft. Wir erinnern uns daran, dass die Hauptversammlung kein Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand der Aktiengesellschaft hat. Anders als die Aktiengesellschaft hat die GmbH gesetzlich vorgeschrieben nur zwei Organe, nämlich die Gesellschafterversammlung und den Geschäftsführer. Sie kann einen Aufsichtsrat freiwillig bilden, muss dies aber nicht. Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer vertreten. Der Geschäftsführer haftet der Gesellschaft bei Pflichtverletzungen auf Schadensersatz. Besonders wichtig ist die Pflicht des Geschäftsführers im Falle einer Insolvenz der GmbH rechtzeitig einen Insolvenzantrag beim Insolvenzgericht zu stellen. Insolvenzfälle treten in der Praxis häufig auf. Der Geschäftsführer hat dann lediglich 3 Wochen Zeit, einen Insolvenzantrag zu stellen. Versäumt er diese Frist, haftet er persönlich auf Erstattung aller nach dem Zeitpunkt der Insolvenzreife noch geleisteten Zahlungen. Die geschädigten Gläubiger haben gegen den Geschäftsführer persönlich einen Schadensersatzanspruch. Wie die Mitgliederversammlung beim Verein und die Hauptversammlung bei der Aktiengesellschaft ist die Gesellschafterversammlung das Willensbildungsorgan der GmbH. Die Gesellschafterversammlung muss den Jahresabschluss feststellen und über die Verwendung des Ergebnisses entscheiden. Sie muss außerdem Geschäftsführer bestellen oder abberufen und prüft und überwacht die Geschäftsführung. Kommen wir zur Finanzverfassung einer GmbH. Der Mindestbetrag des Stammkapitals beträgt 25.000 Euro. Die Gesellschafter können ihre Einlagen als Bareinlagen oder auch als Sacheinlagen erbringen. Die Probleme bei den Sacheinlagen sind die gleichen wie oben bei der Aktiengesellschaft dargestellt. Kann einer von mehreren Gesellschaftern seine Einlage nicht erbringen, so trifft die übrigen Gesellschafter eine entsprechende Haftung für diese Einlage. Die Vorschriften über die Kapitalerhaltung einer GmbH sind nicht so streng wie bei der Aktiengesellschaft. Allerdings darf es auch bei der GmbH nicht zur Auszahlung oder Rückzahlung des zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens kommen. Dann treffen den Gesellschafter zum Schutze der Gläubiger der Gesellschaft ebenfalls umfassende Rückgewährverpflichtungen. Seit dem 1. November 2008 ist das GmbH-Recht in Deutschland modernisiert worden. Im Wesentlichen sollten Unternehmensgründungen beschleunigt werden durch Erleichterungen der Kapitalaufbringung. insbesondere für Existenzgründer, die zu Beginn ihrer Tätigkeit über wenig Stammkapital verfügen und dies meist auch gar nicht benötigen, ist die sogenannte haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft als Einstiegsvariante der GmbH geregelt worden. Es ist keine neue Rechtsform, sondern tatsächlich eine GmbH, allerdings ohne bestimmtes Mindeststammkapital. Nachteil ist jedoch, dass die GmbH ihre Gewinne nicht ausschütten darf, sondern zunächst nach und nach mit den Gewinnen das Mindeststammkapital der normalen GmbH ansparen muss. Ein weiterer wesentlicher Regelungsgegenstand des neuen GmbH-Rechts ist das Eigenkapitalersatzrecht. Hier geht es um die Frage, ob Kredite, die ein Gesellschafter der GmbH gegeben hat, als Darlehen oder als Eigenkapital behandelt werden. Bedeutsam ist diese Unterscheidung stets in der Insolvenz der GmbH, denn dann steht das Eigenkapital hinter allen anderen Gläubigern zurück. Nachdem man zunächst dazu neigte, jede Darlehensgewährung in einer Krisensituation bereits als Eigenkapital zu behandeln, schlägt der Gesetzgeber nun einen neuen Weg ein. Hat nun ein Gesellschafter der GmbH Vermögenswerte überlassen, kann er diese während der Dauer des Insolvenzverfahrens nicht zurückverlangen, wohl aber nach Ablauf eines Jahres ab Eröffnung der Insolvenz. Er erhält außerdem einen finanziellen Ausgleich. Damit verlassen wir die Kapitalgesellschaften und wenden uns der anderen Gruppe der Gesellschaftsformen zu, den Personengesellschaften. Personengesellschaften sind verhältnismäßig einfach in der Gründung und auch in der Gestaltung ihrer internen Regelungen. Die strengen Kapitalerhaltungsvorschriften der Kapitalgesellschaften, die ja die Interessen der Gläubiger aufgrund der Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen sichern sollen, sind bei den Personengesellschaften nicht erforderlich, weil der Gläubigerschutz durch die persönliche Haftung der Gesellschafter sichergestellt wird. Die Urform der Personengesellschaften ist die GbR, also die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die auch BGB-Gesellschaft genannt wird, weil sie im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Sie kann durch einen formlos wirksamen Gesellschaftsvertrag begründet werden, also beispielsweise auch durch mündliche Absprache. Die Gesellschafter müssen sich zur Förderung der Erreichung eines gemeinsamen Zweckes verpflichten, zum Beispiel die Rechtsanwaltssozietät Schmidt Dr. Gottschalkson wird in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt. Betreibt die GbR ein vollkaufmännisches Handelsgewerbe, entsteht automatisch eine offene Handelsgesellschaft, die als OHG abgekürzt wird. Die OHG wird ebenfalls im Handelsregister eingetragen. Diese Eintragung ist aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Die OHG entsteht bereits durch die Aufnahme ihrer Geschäfte. Während bei der GbR eine wirksame Vertretung nur vorliegt, wenn alle Gesellschafter der gemeinschaftlich gehandelt haben, gilt für die OHG der Grundsatz der Einzelvertretungsbefugnis durch jeden Gesellschafter allein. Durch entsprechende gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen wird in der Praxis aber häufig die Vertretung durch mindestens zwei Gesellschafter angeordnet. Solche Vertretungsregeln müssen aber im Handelsregister eingetragen werden, dann können sie auch Dritten gegenüber entgegengehalten werden. Wie bereits eingangs ausgeführt wurde, haften bei den Personengesellschaftern die Gesellschafter in der Regel vollumfänglich auch mit ihrem privaten Vermögen. Jeder Gläubiger kann danach neben oder anstelle der Gesellschaft auch auf die Gesellschafter und deren Privatvermögen zugreifen. Das ist leicht verständlich, wenn es sich um Geldforderungen handelt. Schwierig wird es jedoch, wenn die Gesellschaft beispielsweise bestimmte Leistungen schuldet, zum Beispiel die Übereignung einer Sache aus einem Kaufvertrag. Dazu ist der einzelne Gesellschafter in der Regel gar nicht in der Lage. Dies wird von der Rechtsprechung immer im Einzelfall entschieden. In finanzieller Hinsicht ist die OHG verpflichtet, zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine Jahresbilanz zu erstellen und auf dieser Grundlage den Gewinn und den Verlust zu ermitteln. Der Gewinn bzw. der Verlust wird im Verhältnis der Beteiligungen zwischen den Gesellschaftern aufgeteilt. Vom Jahresgewinn erhält jeder Gesellschafter zunächst einen Anteil von 4% seines Kapitalanteils als Gewinn voraus. Die Gewinn- und Verlustbeteiligung ist im Einzelfall nach den gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen zu beurteilen und weist mitunter nicht unerhebliche Schwierigkeiten auf. Während bei der Aktiengesellschaft und bei der GmbH der Bestand der Gesellschaft unabhängig ist von dem Verbleib der Gesellschafter, gelten bei den Personengesellschaften Besonderheiten. Nach den gesetzlichen Vorschriften führt die Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter der GbR grundsätzlich zu ihrer Auflösung und Beendigung. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Gesellschaft für eine bestimmte Zeit eingegangen ist und diese Zeit abgelaufen ist. Auch wenn eine Gesellschaft ihren Gesellschaftszweck erreicht hat, wird sie aufgelöst und beendet. Anders als bei der GbR führt die Kündigung eines Gesellschafters nicht mehr grundsätzlich zur Auflösung der OHG, sondern nur noch zum Ausscheiden des betroffenen Gesellschafters. Er erhält in der Regel einen Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft, verliert aber seine sonstigen mitgliedschaftlichen Rechte. Ein Gesellschafter kann auch durch Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Auch dann erhält er in der Regel ein Abfindungsguthaben. Damit sind die wesentlichen Merkmale der offenen Handelsgesellschaft einleitend beschrieben. Wenden wir uns nun der Kommanditgesellschaft zu. Sie ist eine Abwandlung der offenen Handelsgesellschaft, aber genau wie diese auch auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet. Die Besonderheit besteht jedoch darin, dass nicht alle Gesellschafter uneingeschränkt und persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften, sondern dies nur für die sogenannten Vollhafter, also die Komplementäre, gilt. Bei einem oder mehreren anderen Gesellschaftern ist die Haftung für die Gesellschaftsverbindlichkeiten auf den Betrag einer bestimmten Haftsumme ihrer Kommanditbeteiligung beschränkt. Diese Gesellschafter heißen Kommanditisten. Die Kommanditisten sind von der Geschäftsführung ausgeschlossen und zur Vertretung der Gesellschaft nicht ermächtigt. Einem Kommanditisten kann auch nicht die organschaftliche Vertretungsmacht der KG übertragen werden. Wie bereits dargestellt wurde, beschränkt sich die Haftung der Kommanditisten auf ihre Hafteinlage, der sogenannten Haftsumme. Ist diese Einlage vollständig bezahlt, ist eine weitergehende Haftung ausgeschlossen. Der Vorteil der Kommanditgesellschaft gegenüber der offenen Handelsgesellschaft besteht in der Möglichkeit, durch Kommanditbeteiligungen zusätzliches Kapital durch weitere Gesellschafter nutzbar zu machen. Auf die eigentliche Leitung der Gesellschaft haben die Kommanditisten jedoch keinen Einfluss. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung in Deutschland ist die GmbH und Co. KG. Sie ist eine Sonderform der Kommanditgesellschaft, bei der die Stelle des vollhaftenden Gesellschafters, also des Komplementärs, von einer GmbH eingenommen wird. Nach dem Recht der Kommanditgesellschaft haftet die GmbH damit unbeschränkt persönlich für die Verbindlichkeiten der KG, ist aber ihrerseits selbst haftungsbeschränkt, sodass die GmbH und Co. KG praktisch eine Personengesellschaft mit Haftungsbeschränkung darstellt. Als Komplementärin übernimmt die GmbH die Geschäftsführung und Vertretung der KG. Die GmbH handelt dabei durch ihr Gesellschaftsorgan, nämlich ihren Geschäftsführer. Somit führt der Geschäftsführer der GmbH mittelbar auch die Geschäfte der KG, ist aber nicht selbst deren Geschäftsführer. Wir finden in der Gesellschaftspraxis in Deutschland häufig die sogenannte Einpersonen-GmbH und Co. KG. Sie ist dadurch geprägt, dass die GmbH nur aus einem Gesellschafter besteht, der zugleich auch ihr Geschäftsführer ist. Außerdem ist diese Person auch Kommanditist der KG. So hat die GmbH und Co. KG formal zwei Gesellschafter, zum einen die GmbH als Komplementärin und zum anderen den Kommanditisten. Tatsächlich steht aber nur eine natürliche Person hinter dem Unternehmen, nämlich der Kommanditist selbst. Zu jeder einzelnen dieser Gesellschaftsformen ließen sich zahlreiche Einzelheiten darstellen, die den Rahmen dieser Veranstaltung bei weitem sprengen würden. Vielen Dank.